Ja, ihr Lieben, ich habe mitbekommen vorhin gerade, dass ich jetzt der Erste bin, der mit dieser Predigtreihe anfängt, die wir jetzt ja geplant haben bei uns in der Gegend, wo jedes Mal ein anderer von uns Gemeinschaftspastoren als Thema hält. Diese Reihe heißt, du kannst das Erste schon mal an die Wand schmeißen, wenn du willst, nennt sich Ghostwriter, Auftragsschreiber, könnte man auf Deutsch sagen. Oder Geisterschreiber heißt es eigentlich wirklich, ne? Habt ihr das schon mal gehört? Das sind also Leute, ein Autor, der im Namen von jemand anders und im Auftrag von einer anderen Person schreibt. Und eigentlich ist das ja bei allen, die in der Bibel mitgeschrieben haben, so. Weil sie schreiben ja alle irgendwo im Auftrag Gottes. Und die Bibel ist ja im Ganzen aus Schriften einer sehr illustren Mischung von solchen Autoren entstanden, sage ich mal. Das sind also ganz unterschiedliche Leute dabei. Das sind Regierungschefs dabei, das sind Leiharbeiter dabei, Militärs sind dabei, Handwerker, Ärzte, Geistliche. Also, um nur mal ein paar zu nennen, eine ganz bunte Mischung. Ja, und heute mache ich den Start mit einem von diesen sogenannten Ghostwritern. Kennt ihr das? Da wird ein Name gerufen und mehrere drehen sich um. Wer ist gemeint? Und so muss es diesem Ghostwriter auch gegangen sein, um den es heute geht. Es soll nämlich heute um einen Jakobus gehen, der einen Brief geschrieben hat in der Bibel. Und wenn man so im Neuen Testament guckt, wer heißt da Jakobus, dann ist das etwa so, als wenn man in meiner Generation fragt, wer heißt Thomas? Oder Andreas oder so, ne? Da gibt es meistens auch mehrere. Schon fast so was wie ein Sammelbegriff manchmal dann. Ja, und im Neuen Testament, wie gesagt, ich habe mal ein Bild mitgebracht von so einem Jakobus, wie den sich Leute vorgestellt haben und vor vielen, vielen Jahren auch schon mal abgebildet haben. Gibt es eine ganze Menge Jakobusse. Da ist zum einen der Bruder vom Johannes, deren Vater der Zebedäus war, das war ein Fischer. Und das war ein Jünger von Jesus, dieser Jakobus. Dann gab es noch einen Jakobus, der war auch Jünger, also schon bei den 12 Jüngern gab es 2 Jakobusse. Das war der Sohn des Alphaeus. Und dann gab es noch einen Jakobus, den Kleinen. Und dann gab es noch einen Jakobus, das war der Bruder von Josef und Judas und Simon. Das war ein Halbbruder von Jesus. Wer von denen hat nur diesen Brief geschrieben? Den Jakobusbrief. Da gibt es 2 Ausschlussmöglichkeiten. Die erste, die finden wir eigentlich schon in dem Anfang dieses Briefes, im Briefkopf, im sogenannten. Ne? Da heißt es nämlich, es schreibt Jakobus, ein Sklave Gottes und des Herrn Jesus des Messias. Mehr steht dort nicht. Also muss es ein sehr bekannter Jakobus gewesen sein, dass er sich gar nicht näher vorstellen musste. Und jeder, der das gelesen hat, wusste gleich, ah ja, genau, der ist das. Aber welcher war es denn nun? Also, ein sehr bekannter. Und damit fallen schon mal der Alphaeus-Sohn und der kleine Jakobus raus, denn die waren damals ähnlich unbekannt wie bei uns heute. So, nun haben wir noch 2 übrig. Und die 2. Ausschlussmöglichkeit ist die Zeit. Dieser Brief des Jakobus ist vermutlich um das Jahr 50 nach Christus geschrieben. Es ist wahrscheinlich mit eines der ältesten Briefe im Neuen Testament. Und der Jakobus, dessen Bruder Johannes heißt und dessen Vater Zebedäus war, der lebte da schon nicht mehr. Warum? Das steht in der Apostelgeschichte 12, da heißt es, um diese Zeit, etwa um das Jahr 44, legte der König Herodes Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Also der war gar nicht mehr da. Bleibt also nur noch der Jakobus, der Halbbruder von Jesus, übrig. Und er wird auch von vielen Forschern als Autor des Jakobusbriefs angenommen. Und er war sehr bekannt. Warum? Paulus bezeichnet ihn als eine Säule der Jerusalemer Gemeinde. Der war also 30 Jahre lang Leiter der Urgemeinde in Jerusalem. Wie gesagt, die Christen wurden in Jerusalem ziemlich bald verfolgt und viele flohen damals auch und zerstreuten sich in die ganzen umliegenden Länder. Und dabei entstanden auch wieder neue Gemeinden. Aber der Glaube der geflohenen Christen war auch angefochten. Und darum schrieb Jakobus ihnen diesen Brief. Er selber konnte sich erstaunlicherweise sehr lange in Jerusalem halten. Wahrscheinlich auch, weil er nicht nur bei den Christen, sondern auch bei den Juden sehr angesehen war. Und nach der Überlieferung ist er erst im Jahr 62 nach Christus gestorben, und zwar als Märtyrer. Der damalige hohe Priester Hananias hat ihn steinigen lassen, so wird es überliefert. Es ist auch noch ein bisschen umstritten, ob Jakobus diesen Brief selber geschrieben hat, denn er sprach als ein Mann, der in der Provinz gelebt hat, Nazareth und so, ne? Nur einfaches Aramäisch. Und vielleicht war er sogar Analphabet, ziemlich sicher wahrscheinlich sogar. Und dieser Brief ist sehr stilvoll in einem guten Griechisch verfasst. Und viele trauen ihm deshalb nicht zu, dass er das hinbekommen hätte, diesen Brief zu schreiben. Aber man kann ja auch mal überlegen, ob er, der später jahrzehntelang Leiter der Gemeinde in Jerusalem gewesen ist, vielleicht bildungsmäßig auch dazugelernt hat und lesen und schreiben konnte. Wir wissen es nicht. Vielleicht aber hat Jakobus, der Ghostwriter von Gottes Gedanken sozusagen, selber noch einen Ghostwriter gehabt, der seine Worte und Gedanken so perfekt zu Papyrus gebracht hat. Wie dem auch sei. Inhaltlich passt der Jakobusbrief jedenfalls sehr zu dem jüdischen Denken von Jakobus, der ein Halbbruder von Jesus war. Ja, können wir erst mal weitermachen, ausmachen. Jetzt muss ich euch mal was fragen. Wer von euch hat Geschwister? Okay. Nochmal ein bisschen genauer. Wer von euch hat ältere oder große Geschwister? Das sind doch einige. Könnt ihr euch noch an die Geschwisterzeit in eurer Familie erinnern? Wie das so war früher? Wie war das bei euch? Wer war eigentlich schuld, wenn ihr euch gestritten habt?
Immer der andere.
Ja, ne? Im Zweifel immer der andere, genau. Warum frage ich euch das? Hat was mit dem Jakobus zu tun. Wie gesagt, er war der Halbbruder von Jesus. Jetzt stellt euch mal vor, ihr hättet einen großen Bruder gehabt, der nie schuld war. Der wirklich nie schuld war. Nicht, der es bloß abgestritten hat, sondern der es wirklich nie war. Dann können wir das nächste Bild machen, ne? Der Jakobus, der hatte ein bisschen schlechte Karten. Wir können uns das eigentlich gar nicht vorstellen, so eine Konstellation, dass es unter Geschwistern jemanden gibt, wo man nie sagen kann, der hat Mist gebaut, der ist schuld. Der Jakobus hat es erlebt. Man kann das Leben von dem Jakobus so ein bisschen in zwei Hälften einteilen. Die erste Hälfte von Jakobus Leben gehörte er zur leiblichen Familie von Jesus. Jesus war sein großer Bruder, wenn auch nur Halbbruder. Lasst uns noch ein bisschen bei dieser Zeit bleiben, bevor wir dann zur zweiten Hälfte von dem Leben des Jakobus kommen. Wie gesagt, ein großer Bruder, der nie dran schuld war, wenn es irgendwo Ärger gab. Das kann man sich eigentlich nie vorstellen. Im Hebräerbrief steht über Jesus, dass er uns in allem gleich war, aber ohne Sünde. Ein großer Bruder, der vielleicht auch noch, wenn es drauf ankommt, immer schon alles wusste. Also ich sage mal, der flotte Spruch, Big Brother is watching you, der kriegt dann nochmal eine ganz neue Bedeutung in dieser Konstellation. Wir wollen jetzt nicht über diese Zeit spekulieren, obwohl es schon reizt, sich das mal vorzustellen, wie das so in der Familie von Jakobus und Jesus und den anderen Geschwistern zugegangen sein mag. Es war mit Sicherheit eine Herausforderung, auch für die Eltern, so ein besonderes Kind wie Jesus in der Familie zu haben. Und wir können das in der Bibel auch an ein paar wenigen Stellen so ein bisschen nachverfolgen. Da ist zum einen die Geschichte, das nächste Mal bitte, mit dem 12-jährigen Jesus. Ne, ihr kennt das. Jesus war mit 12 Jahren auf dem Fest mit in Jerusalem und war 3 Tage verschollen. Und die Eltern haben ihn schließlich im Tempel gefunden, wie er mit den Gesetzeslehrern diskutiert. Und am Ende dieser Geschichte heißt es, Jesus nahm weiter an Weisheit zu und wuchs zu einem jungen Mann heran. Und dann schreibt der Markus, Gott und die Menschen hatten ihre Freude an ihm. Weiß nicht, ob seine Geschwister das auch so unterschrieben hätten unbedingt. Okay. Später, als Jesus nach dem Tod seines Vaters das Familienoberhaupt war, da ist er mit seiner ganzen Familie nach Kapernaum umgezogen. So steht es in der Bibel. Aber seine Mutter und seine Geschwister haben es da nicht lange ausgehalten. Sie sind nach ein paar Tagen wieder zurückgekehrt nach Nazareth. Sie wollten ihm nicht folgen. Glauben beginnt in der Familie. Das wissen wir eigentlich, ne? Und das wird auch in der Familie von Jesus konkret. Die Familie von Jesus, seine Brüder und Schwestern und seine Mutter, die hatten das Anliegen, ihn in die normalen Bahnen wieder zurückzubringen. Spätestens als sie gemerkt haben, wie Jesus Aufsehen erregt. Man kann sich das förmlich vorstellen, diesen Satz, den ihr vielleicht auch alle schon gehört habt. Ne? Was sollen die Leute denken? Und da heißt es zum Beispiel, Jesus ging nach Kapernaum und wieder strömten so viele Menschen bei ihm zusammen, dass er mit seinen Jüngern nicht einmal zum Essen kam. Als das seine Angehörigen erfuhren, machten sie sich auf, um ihn mit Gewalt zurückzuholen. Denn sie sagten sich, er muss den Verstand verloren haben. Das ist verrückt geworden. Sie konnten das nicht einordnen, dass Jesus seine leibliche Familie nicht das Entscheidende war, sondern dass es ihm vielmehr um seine geistliche Familie ging. Die Geschwister, die Mütter, die Väter, die ihm folgten. Oder als Jesus kurz nachdem er ein kleines Mädchen von den Toten auferweckt hat, wieder in seinen Heimatort kommt und am Sabbat in der Synagoge lehrt, da heißt es von den Leuten dort aus dem Dorf, aus Nazareth, ist das denn nicht dieser Bauarbeiter, der Sohn von Maria und ein Bruder von Jakobus und Josef, Judas und Simon? Seine Schwestern leben doch auch bei uns. Und sie ärgerten sich über ihn, heißt es da. Und da sagt Jesus zu ihnen, überall wird ein Prophet geehrt, nur nicht in seiner Heimatstadt, seiner Verwandtschaft und seiner Familie. Wir kennen so dieses Sprichwort daher, ne? Der Prophet gilt nicht im eigenen Land. Und dann heißt es dort an der Stelle interessanterweise, deshalb konnte er dort überhaupt kein Wunder tun. Nur einigen Kranken legte er die Hände auf und heilte sie. Naja, gut. Wir wären schon froh, wenn wir sowas erleben würden. Also keine Wunder ist was anderes, aber im Maßstab von Jesus gesprochen, sage ich mal, war es doch so, dass er dort so gut wie nichts tun konnte. Und dann heißt es, er wunderte sich über ihren Unglauben und zog weiter durch die umliegenden Dörfer und lehrte dort. Jesus konnte dort nichts tun, weil die Menschen nicht an ihn geglaubt haben. Ob Jakobus damals schon was geahnt hat von dem Zusammenhang zwischen dem Glauben an Gott und den Taten, die daraus entstehen, oder eben nicht. Ob er gemerkt hat, dass Glauben und Handeln zusammengehören, damals schon. Auf alle Fälle wird das im zweiten Teil seines Lebens sein Thema. Im Leben des Jakobus ändert sich etwas Grundlegendes. Als Jesus gestorben war, da war der Jakobus nicht dabei wahrscheinlich. Und auferstanden ist und er ihn als Auferstandenen erlebt hat und ihm begegnet ist. Und da ändert sich für ihn alles. Er glaubt an Jesus auf einmal und zwar so bedingungslos, dass für ihn sein ehemaliger Bruder zum Herrn wird und er sich selbst als sein Sklave bezeichnet. Im Briefkopf haben wir das vorhin gehört. Und vielleicht ist das Besondere an der Botschaft von Jakobus in seinem Brief, dass er Jesus eben nicht nur als Herrn und Messias kennt, sondern er hat ihn auch wie kein anderer Autor in der Bibel mehr als 20 Jahre lang als richtigen Menschen in seiner Familie erlebt. Das kann kein anderer Ghostwriter von sich sagen. Bevor ich jetzt zum zweiten Teil des Lebens von Jakobus komme und zu seiner Botschaft, habe ich euch zur Einstimmung ein Lied aus meiner Jugendzeit mitgebracht. Nicht, weil ich musikalisch so nostalgisch wäre, aber der Text ist so gut. Und deswegen würde ich euch das Lied jetzt gerne, Bernhard spielt es euch vor, danke, Entschuldigung, genau. Ihr könnt es hier nachlesen, sieht ein bisschen verschwommen aus, das hängt damit zusammen, ich habe den Text aus dem Booklet rauskopiert und der ist dort im Original wirklich einen Millimeter groß, der Text. Also ich weiß nicht, vielleicht hatten die Leute früher bessere Augen, aber ich dachte, so kann man wenigstens auch mitverfolgen, den Text. Genau, hören wir uns einfach mal dieses Lied an und danach mache ich mit dem zweiten Teil weiter.
Sehen und dann hingehen, kostet Zeit und Kraft und Mut. Wirklich wirksam wird die Liebe, wenn man Gottes Willen tut. Nach dem Hören kommt das Handeln, wo geholfen werden muss. Läufst du los aus lauter Liebe, hat dein Glaube Hand und Fuß. Sonntags um 10 beim Kirchenschlaf sehen wir vieles ein, nicken fromm und brav, sitzen da und hören zu, die Hände im Schoß. Doch was Jesus durch uns tut, will, geht am Montagmorgen los. Etwas einsehen und dann hingehen, kostet Zeit und Kraft und Mut. Wirklich wirksam wird die Liebe, wenn man Gottes Willen tut. Nach dem Hören kommt das Handeln, wo geholfen werden muss. Läufst du los aus lauter Liebe, dein Auto zu verleihen, fällt am Bett eines Kranken dir nur selten etwas ein. Keine Zeit mehr für Briefe an Menschen in Not, wenn deine Mutter dich schon wieder um was bittet, siehst du rot. Etwas einsehen und dann hingehen, kostet Zeit und Kraft und Mut. Wirklich wirksam wird die Liebe, wenn man Gottes Willen tut. Schüchtern ein Ausländer an und natürlich weißt du auch nicht, wo er Arbeit finden kann. In der Mensa weint deine Tischnachbarin, hat ihr Examen nicht geschafft und der Beruf ist hin. Etwas einsehen und dann hingehen, kostet Zeit und Kraft und Mut. Wirklich wirksam wird die Liebe, wenn man Gottes Willen tut. Nach dem Hören kommt das Handeln, wo geholfen werden muss. Läufst du los aus Liebe, hat dein Glaube Hand und Fuß. Etwas einsehen und dann hingehen, kostet Zeit und Kraft und Mut. Wirklich wirksam wird die Liebe, wenn man Gottes Willen.
Ich möchte euch mal was fragen. Glaubt ihr an Jesus? Okay, könnt ihr mir das bitte mal zeigen? Schwierig, ne? Ich meine jetzt kein Fischaufkleber am Hinterteil eures Autos oder so, ne? Und auch keine christlichen Anstecker oder fromme Reden. Das sagt eigentlich gar nichts. Also zum Vergleich, zu DDR-Zeiten gab es zum Beispiel auch Leute mit frommen Ansteckern und Reden. Die waren für die Stasi aktiv und die haben bestimmt damit nicht ihren Glauben an Jesus bezeugen wollen. Der Jakobus sagt das mal ziemlich drastisch. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Gut. Aber die Dämonen glauben das auch und zittern vor Angst. Wie gesagt, der Jakobus hat miterlebt, dass es zwischen Glauben und Handeln einen Zusammenhang gibt. Bis dahin, dass Jesus nichts tun konnte, wo die Menschen ihm nicht geglaubt haben. Wie in seiner Heimatstadt Nazareth. Das heißt aber ja umgekehrt, dass dort, wo Glaube da ist, dass sich da auch was tut. Dass Gottes Liebe spürbar wird. Bei Jesus waren das oft Wunder, die er getan hat. Und was hat er den Menschen dann gesagt, wenn er an ihnen wunderbar gehandelt hat, sie gesund gemacht hat oder so? Dein Glaube hat dir geholfen. Und welchen Schluss zieht der Jakobus daraus? Ja, können wir mal das nächste machen? Er schreibt in seinem Brief: So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerecht wird, nicht durch Glauben allein. Und wie begründet er das? Er sagt: Ist nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt worden, da Isaak seinen Sohn auf den Opferaltar legte? Der hat was gemacht. Und zwar was ganz Verrücktes und Entscheidendes aus Glauben. Jetzt kommt aber das Problem. Was sagt dagegen Paulus? Paulus sagt: Denn wir urteilen, dass der Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerke. Und wie begründet Paulus das? Er sagt: Denn wie sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Die sagen beides Gegenteil und begründen es beide mit Abraham. Meine kleine Enkeltochter, die Marthe, wenn die das verstehen könnte, allwegs, worum es ja geht, die würde jetzt wahrscheinlich sagen: Hä? Also zu Deutsch, wie bitte? Das geht doch gar nicht. Was stimmt denn nun? Wie können wir diesen Widerspruch auflösen zwischen Jakobus und Paulus? Ich behaupte, es ist ein scheinbarer Widerspruch. Denn der Paulus spricht vom Glauben als Weg zur Rettung. Und der Jakobus spricht vom Glauben als Weg der Geretteten. Das sind zwei verschiedene Sachen. Oder anders ausgedrückt nochmal, Paulus spricht vom Glauben, der zum Kreuz kommt. Nackt, barfuß, ohne Voraussetzung, bedingungslos. Da können wir kommen, so wie wir sind. Da brauchen wir überhaupt nichts tun. Aber Jakobus spricht vom Glauben, der vom Kreuz kommt. Du kannst nicht bei Jesus am Kreuz angekommen sein, ohne eine Veränderung zu erfahren. Wenn du dort am Kreuz warst bei Jesus, dann gehst du anders weiter. Unser Glauben an Jesus beinhaltet beides. Vor Gott stehen wir immer barfuß da, ohne Voraussetzung. Aber vor Menschen, da ändert sich was, da stehen wir verändert da, denn die Liebe verändert uns. Die Liebe, die wir bei Jesus erfahren haben. Vielleicht kann ich es auch noch mal anders erklären. Mal wieder wegmachen. Arno und Andreas haben das ja vorhin gesungen. Nach dem Reden kommt das Handeln oder Hören kommt das Handeln. Warum müssen wir das eigentlich so betonen? Weil genau das unser Problem ist. Bei unseren Worten, wenn wir reden, da wird das Dilemma unserer Trennung von Gott deutlich. Ich sage es mal andersherum. Was ist denn, wenn Gott redet? Im Psalm 33 heißt es da: Denn wenn er spricht, so geschieht's. Wenn er gebietet, so steht's da. Das sehen wir in der Schöpfungsgeschichte. Ne? Da heißt es immer wieder: Und Gott sprach, und es war so. Es geschah. Oder denkt meinetwegen an die Sturmstillung von Jesus. Er gebietet dem Sturm: Sei still. Und es ist Ruhe. Und das geht bis hin zu seinen letzten Worten, als er am Kreuz hängt und ruft: Es ist vollbracht. Dann war es so, es war vollbracht. Wenn Gott redet, dann passiert was, dann passiert das. Da gibt es keine Trennung dazwischen. Bei Gott sind Reden und Handeln einfach nicht zu trennen. Wenn er etwas sagt, dann ist es schon geschehen. Ja, das ist schön, wenn wir das von unserem Reden auch sagen könnten. Aber das Schöne ist, wenn unser Glaube lebendig ist, dann können wir genau das wenigstens bruchstückhaft erleben, nämlich, dass nach dem Reden etwas passiert, dass dann das Handeln kommt. Jesus sagt, wenn ihr Glauben habt, dann werdet ihr etwas sagen und es wird geschehen. Denkt an die Sache mit den Bergen ins Meer werfen und so. Ne? Jesus hat das mehrere Male so gesagt. Wenn ihr Glauben habt. Ja, ich weiß, Paulus betont zu Recht, dass unser Glaube nicht durch unser Handeln entsteht. Klammer auf, was Gnade wirklich bedeutet. Ich denke, daran können wir unser Leben lang rumbuchstabieren. Wir werden es nie vollkommen begreifen. Aber Jakobus betont dagegen, dass der Beweis für die Realität unseres Glaubens ein verändertes Leben ist. Ihm ist wichtig, dass unser Glauben keine Schlagseite kriegt. Und darum betont Jakobus, wie wichtig unser Handeln ist, das, was wir tun. Das ist genau das, was Jesus auch in seinen Endzeitreden sagt, ne, wenn er vom Weltgericht spricht und so, wenn er dann sagt, was ihr getan habt oder eben, was ihr nicht getan habt, das habt ihr mir getan oder auch nicht getan. Was ihr getan habt. Zur Erinnerung, Jakobus schreibt seinen Brief aus Sorge um die verfolgten Christen, die zerstreut überall lebten, weil sie aus Jerusalem fliehen mussten. Und dabei finde ich das total spannend zu sehen, dass er sich bei diesen verfolgten Christen keine Sorgen macht, dass sie ihr Glaubensbekenntnis in der Verfolgung verleugnen könnten. So, er sorgt sich vielmehr, dass sie das Handeln vergessen, dass die Früchte ihres Glaubens absterben, weil das bedeuten würde, dass ihr Glaube tot ist. Ist das verständlich für euch? Ich weiß, das klingt ein bisschen kompliziert alles, ne? Deswegen würde ich gerne jetzt zum Schluss mal versuchen, das noch mit ein paar Bildern ein bisschen deutlich zu machen. Die veranschaulichen, was dem Jakobus am Herzen liegt mit seiner Botschaft. Eben nicht nur Hörer, sondern auch Täter zu sein. Als erstes ein recht drastisches Bild, was Jakobus in seinem Brief selber gebraucht. Da schreibt er, wenn ein Bruder oder eine Schwester nackt ist und Mangel hat an täglicher Nahrung und jemand unter euch spricht zu ihr, geh hin in Frieden, wärme dich und sättige dich. Ihr gebt ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat. Was hilft ihnen das? Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Wenn ihr euch das so anguckt, das ist ein Bild aus der Flut hier, im Ahrtal vor euch so, ne? Was wäre hier die richtige Antwort, eurer Meinung nach? Nie so einfach, ne? Das, was Jakobus hier beschreibt in diesem Beispiel, das wäre das nächste Bild. Ohne Kommentar, oder? Vollkommen daneben. Was soll das? Wie reagieren wir? Wie handeln wir? Dort, wo konkret Handeln gefragt ist. Das ist einfach nur mal so ein Beispiel. Das nächste Bild stammt auch aus dem Brief von Jakobus. Da gebraucht er so dieses Bild vom Spiegel. Da ist ein Mann, der in den Spiegel schaut, der ist gerade aus dem Bett gekrochen, die Haare stehen in alle Richtungen, er ist unrasiert und was man nicht sieht, der riecht aus dem Mund. Bei dem ersten Bild guckt er in den Spiegel, auf dem zweiten gähnt er, herzzerreißend. Dann guckt er nochmal rein, bis er schließlich umdreht und in den Tag geht, ohne dass was passiert. Das ist ziemlich surreal, oder? Oder passt dieses Gleichnis hier, was Jakobus hier entfaltet, am Ende auf dich und mich? Wenn wir uns bewusst machen, dass mit dem Spiegel Gottes Wort gemeint ist. Wie oft hast du schon in die Bibel geschaut, ohne dass sich dabei etwas bei dir verändert hat? Die Bibel ist wie ein Spiegel für uns. Sie will uns unsere Mängel zeigen, damit wir motiviert durch unseren Glauben bereit sind, da was zu verändern an uns selber. Jakobus hat es so formuliert: Jeder, der das Wort nur hört und nicht in die Tat umsetzt, ist wie ein Mann, der sein Gesicht in einem Spiegel betrachtet. Er schaut sich an, läuft davon und hat schon vergessen, wie er aussah. Wie wäre es, wenn wir beim Bibellesen vielleicht öfter mal fragen, was bedeutet das eigentlich für mich, was ich da lese? Was kann ich eigentlich tun? Und zum Schluss habe ich noch ein Bild, was so ein bisschen verdeutlichen soll, wie das mit unserem Glauben ist. Unser Glaube ist wie so ein Pferd mit Wagen. Der Glaube ist das Pferd und im Wagen, das sind unsere Werke, so wie das Jakobus sagt. Der Wagen ist unser Leben, unser Handeln, unser Alltag. Das Pferd muss den Wagen ziehen. Dann ist es lebendiger Glaube. Aber andersrum, wenn der Wagen vorne ist und das Pferd läuft hinterher, dann geht es mit unserem Leben, mit dem, was wir für Gott tun, nicht von der Stelle. Und das Pferd ist so sinnvoll, als wäre es tot. Ne? Nächste, genau. Mir hat es selber eigentlich ganz gut eingeleuchtet mit diesem ganz simplen Bild, das ein Stückchen für mich klar zu kriegen, wie das ist mit dem Hören und Handeln. Ich möchte zum Schluss noch einmal für jeden von uns persönlich diese Frage stellen, wie das Reden und Handeln, wie wir das in unserem Leben so zusammenbringen. Und das möchte ich mit einem Lied machen. Finde. Ja, ich hab's.
Miteinander reden, wie wir uns dabei begegnen, soll die Liebe widerspiegeln, die uns Gott zum Leben schenkt, soll die Liebe widerspiegeln, die uns Gott zum Leben schenkt. Unser Leben redet lang. Soll die Liebe widerspiegeln, die uns Gott zum Leben schenkt. lauter als die Worte, die wir sagen. Kann man uns daran erkennen und sehen, dass die Liebe bei uns wohnt. Wie wir Leid und Freuden teilen, wie wir fremde Lasten tragen, soll die Liebe widerspiegeln, die uns Gott zum Leben schenkt. Soll die Liebe widerspiegeln, die uns Gott zum Leben schenkt. Unser Leben redet lauter als die Worte, die wir sagen. Kann man uns daran erkennen und sehen, dass die Liebe bei uns wohnt.
Amen.